Weltpolizist Reitmann in Kurdistan, türkische Militärjustiz in Düsseldorf, Radio Lora 104,5 MHz. In den nächsten rund 90 Minuten hört ihr eine Sendung zum Prozess der bundesdeutschen Justiz gegen die Arbeiterpartei Kurdistans PKK in Düsseldorf. Die Sendung besteht aus zwei Teilen. Zuerst wird der Journalist Erich Schmid einiges über den Verlauf der ersten Prozesstage erzählen und im zweiten Teil hören wir aus einer Sendung von Radio 100 Berlin einiges zum politischen, ökonomischen und militärischen Hintergrund dieses Prozesses. Wir werden die Sendung in schriftdeutscher Sprache halten, soweit es uns zu Gebote steht, damit sie auch von interessierten Flüchtlingen eher mitverfolgt werden kann. Prozess vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf, welcher vom obersten Staatsschützer Kurt Rebmann gegen Aktivisten der PKK angestrengt wurde, ist einer der größten, jedenfalls der aufwendigste der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte. Er dürfte rund 2 Jahre dauern. Dieser Mammutprozess hat verschiedene äußerst brisante politische Aspekte, von denen ich 2 nennen möchte. Da ist einmal der Angriff der metropolitanen Justiz gegen eine Befreiungsorganisation eines Landes der sogenannten Dritten Welt in enger Zusammenarbeit mit dem dort herrschenden Regime. Ein Aspekt, welcher zum Vorbild für die Koordination des europäischen Sicherheits- und Justizwesens werden könnte. Zum Zweiten ist dieser Prozess ein weiterer Angriff auf das Recht von Flüchtlingen auf Asyl. Der Prozess dient der Stimmungsmache, er ist ohne das Erstarken des Rechtsextremismus und der Hetze gegen Flüchtlinge in der BRD kaum denkbar und er wird in Wechselwirkung mit diesem politischen Umfeld das Klima weiter anheizen. Hätte die Anklage zudem in diesem und ähnlich gelagerten Prozessen über die Stimmungsmache hinaus juristischen Erfolg, könnten in Konsequenz alle politisch organisierten und militanten Flüchtlinge unter Terrorismusverdacht gestellt werden und hätten damit ihr Recht auf Asyl in den reichen Metropolenländern verwirkt. Da Flucht aus materieller Verelendung ohnehin nicht als Fluchtgrund anerkannt wird, wäre damit das Asylrecht ein wertloser Fetzen Papier. Nach dem nächsten Musikstück werden wir mit Erich Schmid das angekündigte Gespräch zum Prozess aufnehmen. Wir haben jetzt Erich Schmid, den Journalisten Erich Schmid im Studio. Erich hat die ersten Prozesstage in Düsseldorf verfolgt, mitverfolgt. Erich, was sind für dich die politischen Hintergründe dieses Prozesses?
Die Verteidigung der 18 bzw. 19 Angeklagten der kurdischen Arbeiterpartei PKK in Düsseldorf spricht von der Inszenierung eines Schauprozesses. Weshalb ist sie auf diesen Begriff Inszenierung gekommen? Erstens, Prozess ist erst ermöglicht worden durch zwei Gesetzesänderungen im bundesdeutschen Gerichtsverfassungsgesetz. Und zweitens erinnern wir uns wahrscheinlich noch alle an die internationalen Razzien und die Anti-Kurden-Propaganda, die etwa im Jahr 1986 in Schweden begonnen hat und die Kreise gezogen hat, bis in die Schweiz mit Razzien im Mai 1987 und jetzt in dieses Verfahren ausgemündet ist in Düsseldorf vor dem Oberlandesgericht, das nur für sogenannte Terroristenverfahren zuständig ist. Die Razzien sind inszeniert worden von der türkischen Republik. Die türkische Republik hat 1985 eine internationale Zusammenarbeit gegen den Terrorismus vorgeschlagen in Westeuropa. 1985, ein Jahr nachdem die PKK 1984 den bewaffneten Kampf für ein autonomes Kurdistan aufgenommen hatte. Es hat Treffen gegeben, informelle Informationsaustausche zwischen Generalbundesanwalt Kurt Rebmann und dem türkischen Botschafter Oktay İşçen in Karlsruhe, wobei die PKK-Aktivitäten ganz speziell in der Bundesrepublik Thema waren. 1987 folgte dann der Gesetzentwurf mit dem zur Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes. Mit dieser Änderung konnte dann schließlich überhaupt die ausländische Organisation, also eine ausländische Befreiungsorganisation in der Bundesrepublik erstmals strafverfolgt werden. Im Gesetzentwurf zur Bekämpfung des Terrorismus heißt es wörtlich in der Bundestagsdrucksache 11/6286: Durch die Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes soll die Zuständigkeit der Oberlandesgerichte und des Generalbundesanwalts für die Verfolgung von terroristischen Gewalttaten erweitert werden. Danach ist die Bundesanwaltschaft künftig auch zuständig für die Verfolgung von terroristischen Vereinigungen, die die Sicherheit der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen des Nordatlantik-Vertrages, also des NATO-Vertrages, seiner nicht-deutschen Vertragsstaaten oder der im Land Berlin anwesenden Truppen der drei Mächte zu beeinträchtigen drohen. Das heißt, nichts anderes als dass in der Bundesrepublik künftig nach dieser Gerichtsverfassungsgesetzänderung 1987, dass eben internationale Befreiungsorganisationen, die die Sicherheit von NATO-Vertragspartnerstaaten beeinträchtigen, verfolgt werden können im Ausland entgegen und in klarem Widerspruch gegen das Völkerrecht. Wie das Bundeskriminalamt diesen Widerspruch gelöst hat, darauf kommen wir noch zu sprechen.
Diese Sondergesetze, also diese Verfassungsgesetzrevision, sind ja Teil des Paragraphen 129a. Kannst du dazu noch etwas sagen?
Charakteristisch für den Paragraph 129a, den wir hier in der Schweiz glücklicherweise bei der Strafgesetzbuchrevision verworfen haben, ein ähnlicher Paragraph, der vorgeschlagen worden war damals, gilt eben nur in der Bundesrepublik. Es gibt ähnliche Bestimmungen in Italien. Es gibt auch Abänderungen dieser Bestimmungen in Schweden, die sich speziell gegen Asylbewerber und Flüchtlinge richten. Das Charakteristikum dieses Paragraphen ist, dass das eben nicht eine einzelne bestimmte Straftat einem einzelnen Täter oder einer einzelnen Täterin zugeordnet werden muss und beurteilt werden muss. Dieser 129a mit diesem Paragraphen kann man summarisch verurteilen, wer an einer sogenannten terroristischen Straftat sich beteiligt hat in der Vorbereitung und in der Planung. Also der Paragraph 129a ist damit zusammen mit der Gerichtsverfassungsgesetzänderung 1987 eben so weit ausgedehnt worden, dass auch, zusammengefasst gesagt, auch ausländische internationale Befreiungsorganisationen neu in der Bundesrepublik strafverfolgt werden können. Auch das gehört immer noch unter den Titel der Inszenierung eines Schauprozesses, wie ihn die Verteidiger in der und Verteidigerinnen im Prozess in Düsseldorf bezeichnen. Es hat parallel zu diesen Gesetzesänderungen hat eine Anti-Kurden-Propaganda stattgefunden, international in Westeuropa. Wir erinnern uns an die sogenannte Kurdenspur, die verfolgt worden ist im Zusammenhang mit dem Palmemord vom 28. Februar 1986 in Schweden. Und als dann dieser Verfolgung der Kurdenspur kein Erfolg beschieden war, kam es zum Rücktritt des Polizeichefs Hans Holmer und später dann der Justizministerin in Schweden. Bis heute konnte diese Kurdenspur nicht nachgewiesen werden. Es muss als klarer Propaganda-Akt im Nachhinein abgetan werden. In Schweden speziell vielleicht noch ein Abstecher zu den Gesetzen in Schweden. In Schweden sitzen heute ebenfalls eine ganze Reihe von PKK-Aktivisten in sogenanntem Kommunalarrest für unbestimmte Dauer. Nach diesem Kommunalarrestgesetz, dieser Gesetzesbestimmung, können in Schweden Leute an einem Ort gehalten werden. Das heißt, sie müssen sich jeden Tag auf den Polizeiposten melden und dürfen die Stadt nicht verlassen. Im April 1986 ist dann in Hamburg der sogenannte Fall Bozkurt bekannt geworden, gehört auch wieder zur Anti-Kurden-Propaganda. Da hat nachweislich die deutsche Polizei, welche Abteilung der Polizei, der Verfassung, Staatsschutz oder welcher Schutz auch immer, hat 2 Kilogramm US-Sprengstoff, Militärsprengstoff in einem Schließfach im Hamburger Hauptbahnhof deponiert und einen anonymen Brief an eine kurdische Organisation geschrieben mit dem Inhalt, man soll diesen Sprengstoff abholen, und einen Schlüssel dazugelegt. Dann ist der Faruk Bozkurt, das war ein Angehöriger dieser Organisation, die den anonymen Brief bekommen hat, zu diesem Schließfach gegangen und hat das geöffnet und ist dann verhaftet worden und blieb 3 Monate in Haft, bis nach 3 Monaten dann die ganze Geschichte aufgeflogen ist. Im Mai 1987 gab es dann die Kurdenrazzien in der Schweiz. 13 kurdische Asylbewerber oder Flüchtlinge sind in Haft genommen worden. Was heute übrig bleibt von diesen massiven Beschuldigungen damals, ist praktisch nichts. Einige Urkundenfälschungen vielleicht, es sind möglicherweise ein paar Formulare für Blankoformulare von Führerausweisen gefunden worden, nichts weiter. Das alles deutet natürlich alle diese Aktivitäten, die übrigens auch in Österreich, auch in Frankreich stattgefunden haben, deuten auf eine international koordinierte Zusammenarbeit hin, die über Schweden, also über die Achse von Schweden bis nach Istanbul stattgefunden hat.
Erich, was hat diese Zusammenarbeit unter verschiedenen Geheimdiensten, Bundesanwaltschaften mit dem türkischen Geheimdienst MIT für Auswirkungen jetzt auf diesen Prozess?
Die Auswirkungen auf den Prozess, der noch 2 Jahre dauern wird, sind leider natürlich noch nicht abzusehen. Aber es hat Auswirkungen gehabt auf die Ermittlungen, auf die laufenden Ermittlungen. Also erstens sind plötzlich Kronzeugen aufgetreten in diesem Verfahren, die sehr zweifelhafte Aussagen gemacht haben. Der eine musste schließlich zugeben, dass er für die Ausreise aus der Türkei von einem türkischen Hauptmann 6.000 Schweizer Franken bekommen hat und einen falschen Pass und dass er damit überhaupt in die Bundesrepublik einreisen könnte. Ein klarer Hinweis eigentlich, dass, oder mindestens ein klarer Hinweis auf die gebotene Fragestellung hier, dass, ob nicht der Geheimdienst MIT der Türkei hier die Hände im Spiel hat. Bei diesem Kronzeuge, ein wichtiger Zeuge, der die 19 Angeklagten bzw. 18 Angeklagten stark belastet. Eine Zusammenarbeit gibt es auch zwischen der schweizerischen Polizei und der Interpol in Ankara, beziehungsweise der Interpol in Ankara, dann wieder mit dem türkischen Geheimdienst. Es wird hier rege korrespondiert. Man weiß zum Beispiel auch, dass der schweizerische Botschafter in Ankara, der Abklärungen in Asylverfahren hier in der Schweiz trifft, dass sich der praktisch über Mittag, praktisch jeden Tag mit dem Justizsekretär, mit einem türkischen Justizsekretär der oberen Etage zu Mittag isst. Und dann werden dort informelle Gedanken ausgetauscht. Was hier alles passiert, ist eigentlich ziemlich im Dunkeln. Unfälle, wie sie passiert sind im Dezember 1987 geraten eigentlich nur schwer an die Öffentlichkeit. Ich rede vom Fall des Fremdarbeiters Dervis Sefgat aus Celle, dessen Personalin im Dezember 1987 über eine festgenommene Drittperson in die Ermittlungsakten geraten waren. In der Folge dieser Personalien, die aufgetaucht sind im Rahmen der Razzien, ist dann seine Familie und er selber eben auch hausdurchsucht worden. Und die Erkenntnisse dieser Hausdurchsuchung sind dann prompt von der BRD, also von der Bundesrepublik, an die Türkei geliefert worden. Als dann Dervis Sefgat im September 1988 in den Urlaub nach Hause in die Türkei fuhr, wurde er festgenommen. Nach 8 Tagen erhielten seine Verwandten seine nackte Leiche zurück. Polizei und Militär behaupteten, die PKK hätte ihn ermordet. Ein Autopsiebericht bewies allerdings genau das Gegenteil, nämlich, dass er gefoltert wurde. Das ist ein Fall, der zwar an die Öffentlichkeit gekommen ist, gelangt ist, aber nicht bewiesen werden kann, wie eben viele ähnliche andere Fälle auch, die zustande kommen über die Zusammenarbeit der westeuropäischen Polizeien und den türkischen Sicherheitskräften.
Der Befreiungskampf des kurdischen Volkes ist ja von der Völkergemeinschaft in der UNO legitimiert. Worauf stützt sich jetzt im Oberlandesgericht Düsseldorf die Anklage?
Ja, natürlich ist so ein pauschaler Prozess, so ein Massenprozess gegen eine Organisation völkerrechtlich sehr problematisch, weil es eben nach völkerrechtlichen Bestimmungen legitim ist, einen Befreiungskampf zu führen, beispielsweise in einem faschistischen Staat. Das Bundeskriminalamt ermittelte somit eigentlich gegen die PKK als Ganzes, schälte dann aber für die Anklage bestimmte Untergruppierungen heraus. Im Wortlaut heißt es dann in der Anklage ungefähr so: Um ihren uneingeschränkten Führungsanspruch durchzusetzen, schreckt die Partei, gemeint ist die PKK, nicht davor zurück, ihre äußeren und inneren Feinde bis zur physischen Vernichtung zu verfolgen. Zu diesem Zweck bedient sie sich besonderer Organisationseinheiten aus dem Arbeitsbereich Parteisicherheit, Kontrolle, Nachrichtendienst, die auf Befehl der Parteiführung gegen Abweichler und oder Verräter tätig werden, diese gewaltsam sogenannten Volks- oder Revolutionsgerichten zuführen und deren Strafen bis zur Hinrichtung auch vollstrecken. Also das heißt nichts anderes, als dass die bundesdeutsche Anklage nicht die PKK als Ganzes anklagt, um eben nicht das Völkerrecht zu verletzen, sondern eben nur solche Arbeitsbereiche, also Gruppierungen in den sogenannten Arbeitsbereichen für Parteisicherheit, Kontrolle und Nachrichtendienst. Das sind das BKA hat dann solche Unterorganisationen herauszuschälen versucht, wobei sie für diese Unterorganisation nicht mit einem klaren Namen benennen kann, sondern sie hat in der Anklage, die ja etwa 500 Seiten umfasst, etwa 30 verschiedene Termini dazu verwendet. Konkret sind in der Anklageschrift etwa 4 Freiheitsberaubungen, also eine Art Geiselnahmen, aufgeführt und ein Mordversuch sowie 4 verschiedene Morde. Interessant, zwei Morde begangen, offenbar im Libanon in einem PKK-Ausbildungslager in Balias. Das ist auch eine absolute Neuigkeit, dass die Bundesrepublik nun Straftaten, die mutmaßlich begangen worden sind, bis im Libanon, also im Ausland, in der Levante, dies nun zur Verurteilung vorführen können. Das ist neu. Andererseits ist zum Beispiel ein Mord, der im August 1984 begangen worden ist von einem Angeklagten, von dem ersten Hauptangeklagten, Ali Aktasch, dass dieser Mord bereits im Jahr 1984 rechtskräftig abgeurteilt worden ist. Das heißt, der Gefangene, der heute angeklagte Gefangene Ali Aktas, ist bereits wegen Mordes rechtskräftig verurteilt vom Landesgericht in Rüsselsheim. Und zwar zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Nun, was neu ist, weshalb dieser Mord noch einmal in dieses Verfahren am Oberlandesgericht Düsseldorf, in dieses Massenverfahren hineingeraten ist, hat den Grund, dass nun über diesen Terroristen, Paragraphen 129a, alle an der Vorbereitung und Planung an diesem Mord beteiligten Personen eben nachträglich auch noch angeklagt und verurteilt werden können. Das heißt, diese Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes plus die Anwendung des Terroristenparagraphen 129a ermöglicht nun, dass bereits abgeurteilte Straftaten ausgedehnt werden auf das planende und vorbereitende sogenannte Tatumfeld. Das heißt also, alle Mitglieder dieser PKK-Ausschüsse, die eventuell mit dieser Tat irgendwann einmal zu tun gehabt haben, in Diskussionen oder ich weiß nicht was, die sollen jetzt